Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Vorhin haben wir im Zusammenhang mit der Documenta über Postkolonialismus und Antisemitismus gesprochen. Zwei Begriffe, die komplexe Sachverhalte beschreiben. Jetzt werden wir über Populismus sprechen, auch komplex. Und damit werden viele aktuelle gesellschaftspolitische Phänomene charakterisiert. Simpel ist auch keine Lösung. Das war der Titel der 8. deutsch-spanischen Kulturbegegnung im Berliner Cervantes-Institut. Es ging um das Thema Populismus in Europa. Die Kulturbegegnung wird seit 8 Jahren vom Goethe-Institut in Madrid und vom Cervantes-Institut in Berlin organisiert. Wolfgang Martin Hamdorf hat diese zweitägige Veranstaltung besucht. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Wer hat denn dort miteinander diskutiert von spanischer und von deutscher Seite?
Also das waren sehr bekannte Namen, die dann immer zu zweit oder zu dritt am kleinen Tisch saßen im Cervantes. Also etwa die spanische Philosophin Maria Garcés mit dem deutschen Soziologen Harald Welzer, beide dann moderiert in dem Fall von dem Spanien- und Lateinamerika-Experten Günter Mayhold, oder an einem anderen Tisch dann die spanische Politologin Maria Martínez Bascuñán, die dann die deutsche Publizistin Thea Dorn und den spanischen Philosophen Josep Ramoneda befragte. Und dann wurden eben Fragen erörtert, was ist Populismus, was macht ihn populär, warum werden populistische Parteien gewählt, welcher Sprache und eventuell welcher Ästhetik bedient sich der Populismus und was können Schriftsteller und Schriftstellerinnen gegen diese, ja, was man so Verrohung der Sprache bezeichnet, machen? Und die dann eben nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch in den Parlamenten ihren Ausdruck findet. Also was ist die, das ist eine grundsätzliche Frage, was ist, wenn Sprache nicht mehr integriert, sondern ausgrenzt?
Populismus, Herr Hamdorf, ist ja ein sehr weiter Begriff. Wie wurde er diskutiert, vielleicht auch eingegrenzt?
Ja, der spanische Philosoph Josep Ramoneda lehnt den Begriff Populismus generell ab.
De hecho no es ni un concepto científico ni una categoría filosófica.
Es ist kein wissenschaftlicher Begriff und es ist keine philosophische Kategorie, nicht einmal ein ideologischer Terminus. Es ist ein Begriff der Medien. Er beschreibt vielleicht einen Gefühlszustand, aber es ist einer dieser beliebig ausdehnbaren Begriffe so weit gespannt, dass er am Ende nichts sagen bleibt. Das ist ein Begriff, der führt dann zu absurden Diskussionen, wie die Gleichsetzung von Rechtsradikalen und Linksparteien. Absurde Diskussionen, die die Wirklichkeit nur verzerren.
Und für andere steht dann Populismus eben für die Suche nach einfachen Lösungen in schwierigen Zeiten, auch in Zeiten, in denen der Einzelne etwas über soziale Medien und Meinungsumfragen dann immer auch zu Entscheidungen aufgefordert wird, ohne eigentlich Hintergrundwissen zu haben. Das wurde öfter auch herangeführt, dieser Drang und dieser Druck, einfach Entscheidungen zu treffen. Und hinter Populismus steckt natürlich auch das Populäre, also die Frage, wie die Politik auch die Verdrossenheit der Bürger Institutionen und Parteien gegenüber überwinden kann. Also diskutiert wurde auch, inwieweit sozial schwächere Menschen am Rande der Gesellschaft im Populismus nach Finanzkrise, Pandemie und dem Ukraine-Krieg ja in den ganz einfachen Geschichten des Populismus Orientierung fänden. Ja? Für den deutschen Soziologen Harald Welzer ist der Populismus längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Spätestens seit dem Schock nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, der die politischen Eliten und die Medien ratlos zurückgelassen hätte, gelten ganz einfache Geschichten.
Eine, die sozusagen nicht nach den Merkmalen des Realismus strukturiert ist, sondern wunschgetrieben und nach Merkmalen der Vereinfachung konstruiert ist. Und das finde ich, das überrascht mich mindestens genauso wie die Tatsache des Krieges selber, weil ich nicht gedacht habe, in welcher unfassbaren Geschwindigkeit eine solche Simplifizierung von Geschichte überhaupt passieren kann in der Gegenwart. Ja? Inklusive, das ist ja auch interessant, welche Sprache kommt plötzlich wieder? Oder wieso feiert Militarismus eine Wiederauferstehung, als wäre er nie weg gewesen?
Harald Welzer macht diese Wanderung des Populismus ins Zentrum der Gesellschaft auch daran fest, dass die radikaleren Parteien rechts, also die AfD, und links, also die Linke, kaum noch am öffentlichen Diskurs beteiligt seien.
Das ist natürlich ganz wichtig, diese Parteien, die Parteienlandschaft. Wie sind denn die rechtspopulistischen Parteien in Spanien zum Beispiel aufgestellt?
Es gab jahrzehntelang überhaupt keine ernstzunehmende rechtsradikale Partei. Und dann kam Vox. Also man kann sagen, was für die AfD damals die Flüchtlingspolitik der Merkel-Regierung war, 2015. Das war für die spanischen Rechtspopulisten und die Rechtsextremen 2017 der Versuch der katalanischen Regionalregierung, sich als unabhängiger Staat zu erklären. Da haben sich dann ultrarechte Mitglieder der spanischen Volkspartei, also der PP, abgespalten und diese Partei Vox gegründet. Das ist jetzt keine Abkürzung, sondern das lateinische Wort für Stimme. Und als so verstehen sie sich eben auch Stimme des Volkes. Also eine Partei für die, die nach eigenem Verständnis ja, alle zu Wort kommen lässt, die sonst nicht zu Wort kämen. Und eben spanische Nationalisten, Anhänger des Stierkampfs und natürlich auch Anhänger der Franco-Diktatur. Eine Partei, die, das brachte Marina Garcés schön auf den Punkt, eben nicht mehr wie der Nationalkatholizismus der Franco-Diktatur mit Schuldgefühlen regiert, sondern seinen Wählern Freiheit verspricht. Also Macho zu sein gegen die Gendervorgaben der spanischen Linken und der Feministinnen oder ein Bier in der Öffentlichkeit zu trinken, trotz der Corona-Maßnahmen der spanischen Regierung. Und darüber hinaus vertritt Vox aber auch die ewigen Werte der spanischen Rechten, sagt Marina Garcés.
Die Vorstellung von Männlichkeit, des Frauseins, vom unterschiedlichen Wesen der Geschlechter, dann natürlich die Verteidigung der Familie. Das ist für sie die Wirklichkeit, an der nicht zu rütteln ist. Und wer daran zweifelt, der gehört zu den Minderheiten, die alles zerstören wollen.
Und die Partei Vox ist eben sehr schnell aufgestiegen, hat die Parteien links der sozialistischen Regierungspartei schnell überflügelt und sitzt in einer Landesregierung, einer Koalitionsregierung sogar drin und toleriert die Volkspartei auch in weiteren Landesparlamenten. Und jetzt bei den Wahlen zum Landesparlament in Andalusien hat sie wieder einen leichten Rückschlag gekriegt. Die Volkspartei hat die absolute Mehrheit gekriegt und man redet jetzt schon, dass es vielleicht einen Abstieg gibt. Die Situation, und das nochmal zur Ausgangsfrage, ist in Spanien allerdings ganz anders, weil es niemals ein Tabu gab. Die konservative Volkspartei hat keine Berührungsängste mit den Rechtsradikalen gehabt und hat es immer noch nicht, also jederzeit bereit, Bündnisse auch einzugehen.
Also lässt sich die Situation in Spanien mit der Situation in Deutschland wahrscheinlich nicht vergleichen, ne?
Ja, vielleicht insoweit, dass sowohl Vox in Spanien als auch die AfD in Deutschland sich zwar durchaus etabliert haben, aber wahrscheinlich ihren Zenit überschritten haben. Und bei den Diskussionen über Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, das war ganz interessant, ging es gar nicht so sehr um Spanien und Deutschland jetzt, sondern die Referenzen waren also Trump, Marine Le Pen, und sogar Putin in Russland. Und das war auch sehr interessant. Marine Le Pen wirft dann eben auch die Frage nach der Attraktivität der Rechtspopulisten für die Frauen auf. Und das gilt auch für die spanische Rechte, die eben in einigen Landesparlamenten durchaus charismatische Führungsfiguren hat. Also etwa die Präsidentin von Madrid jetzt von der Volkspartei, aber am äußersten Ende dieser Volkspartei, am äußersten rechten Ende. Und wird eben auch von einer weiblichen Führerin von Vox toleriert da. Und das brachte auch die deutsche Schriftstellerin Thea Dorn dazu, die Frage zu stellen, wie stark eigentlich ein weiblicher Rechtspopulismus mittlerweile sei.
Sie hatten es schon kurz angesprochen, Herr Hammendorf, es sollte ja auch um die Entwicklung der Sprache und des öffentlichen Diskurses gehen. Auch dort gilt ja, simpel ist auch keine Lösung.
Ja, da ging es eben genau auch immer wieder um die Vereinfachung in der täglichen Kommunikation und eben auch diese Unfähigkeit zur Reflexion. Es muss alles ganz schnell geschehen. Und bei diesen ganzen Diskussionen um Sprache, auch um Korrektheit der Sprache oder sowas, hat dann aber wieder Marina Garcés eingeworfen, dass es ja auch sehr wichtig ist, dass man jetzt nicht zu diesem alten Konzept der elitären Sprache zurückgeht, wo man eben sagt, Sprache definiert die soziale Klasse und wer die Codes nicht beherrscht, der darf eben sich nicht öffentlich äußern. Und das fand ich auch einen sehr interessanten Aspekt. Es war überhaupt jetzt bei der ganzen Veranstaltung, es war ein sehr dichtes Programm und leider gab es keine Diskussionen mit dem Publikum, also es wurde auch kritisiert, aber ich würde sagen, trotzdem hat die Veranstaltung sehr viele Fragen aufgeworfen und glücklicherweise ist das ja bei so einem Thema eigentlich selbstverständlich keine einfachen Antworten gegeben.
Simpel ist auch keine Lösung. Die 8. deutsch-spanische Kulturbegegnung im Cervantes-Institut in Berlin zum Thema Populismus. Vielen Dank, Wolfgang Martin Hammendorf.